Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Wieder Montag und deswegen höchste Zeit für eine neue Folge unseres VM-Podcasts Kort und Rink. Auch heute darf ich wieder den renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte begrüßen oder wie ihn bei diesem Wetter Leute im engsten Freundeskreis nennen, Mozart. Karl-Rudolf Korte.
Ja, hallo. Ja, Mozart hängt natürlich für die Dauerhörerinnen und Hörer damit zusammen, dass das meine Lieblingseissorte ist. Ne? Und ich esse natürlich auch gerne Mozartkugeln. Das ist alles jetzt bei der Hitze ein bisschen schwierig, das so gut aufzubewahren, dass es noch schmeckt. Aber die Kombination ist gut. Ich war neulich auch in Salzburg. Insofern ist das eine Traditionslinie, die ich gerne nutze.
Das heißt, die haben einen ganzen Kofferraum voller Mozartkugeln mit nach Hause gebracht.
Nein, im Sommer ist das schwierig, sage ich ja.
Da gibt ja Kühlboxen.
Wenn die einmal in den Kühlschrank ist, kaputt, schmeckt es überhaupt nicht. Das muss man mit Schokolade muss man sehr gefühlig umgehen. Ich weiß nicht, vielleicht fehlt ihnen da das Gefühl,
was jetzt kommt.
Zumindest für Schokolade. Für andere will ich es ihnen nicht absprechen.
Nee, ich bin total gefühlvoller Mensch. Herr Korte.
Ja, aber nicht mir gegenüber.
Nein, Sie haben, das muss man sich erarbeiten.
Ja, gut, okay. Aber das, ich meine, das muss man am Anfang schon klarstellen, dass Gefühl Sie weitgehend Gefühle mir gegenüber ausschalten. Sonst käme das ja hier nicht zustande.
Nein, ich war ja früher bei StudiVZ, ältere von uns kennen das ja noch, war ich in der Gruppe, dass ich Zuneigung durch Bösartigkeiten ausdrücke.
Ja.
Bin Sie mir sehr nah.
Ja, also Sie haben so eine gewisse Ruchlosigkeit auch. Insofern wären Sie auch als Chefredakteur für die Politik sehr gut geeignet. Da braucht man wirklich professionelle Ruchlosigkeit und dann kommt man auch weiter. Nicht nur strukturelle Empathie. Also man muss Menschen mögen, da bin ich bei Ihnen ja auch nicht sicher. Sie halten ja deshalb Abstand. Sie schreiben ja lieber, Sie reden ja nicht, doch mit mir schon.
Okay. Mit Ihnen und ich war am Wochenende, die Allgemeine Zeitung wurde ja 175 Jahre, war ich mit einem Infostand in der Innenstadt, da muss man auch Menschen mögen.
Das stimmt, aber ja. Sie haben keinen dabei, der Sie abschirmt oder so, das ist so ein VIP-Stand, da hat man dann Hemmungen wahrscheinlich, zum Chefredakteur vorgelassen zu werden, so wird es doch sein. Sitzen Sie auch erhöht irgendwo, wahrscheinlich, dass man kaum erreichen kann.
Emotional auf Folge 7.
Ja.
Aber Herr Korte, Thema Ruchlosigkeit beziehungsweise was man in der Politik braucht, wir müssen natürlich über den SPD-Parteitag sprechen und vordringlichst über natürlich gewisse Wahlergebnisse. Herr Klingbeil mit seinen 60% hatte, glaube ich, etwas Mühe, als das Ergebnis kam, zu kaschieren, was er davon hält. Also dem ist ja auch optisch alles aus dem Gesicht gefallen.
Ja, das ist ungewöhnlich, weil er ja doch eine sehr sympathische Ausstrahlung hat. Viel Sanftheit ihn umgibt, anders als manche andere Spitzenpolitiker. Und man ihm ja die Härte der Entscheidung über die Herstellung von Hierarchie nach dem Wahlergebnis erst auch nicht zugetraut hatte. Und das war jetzt die Abstrafung, die er bekommen hat. Aber er hat ja so getan, als wäre das erwartet gewesen. Es hat natürlich fundamental nicht nur den Parteitag, sondern auch die Perspektive der Koalition verändert. Wir haben ja jetzt eine neue Statik. Nicht nur, dass beide Vorsitzende wichtige zentrale Ressorts einnehmen. Das war bislang ja nicht der Fall. Also Parteivorsitzende in der Koalition, das heißt in der Kabinettsdisziplin auch eingebunden. Und die Statik nicht nur innerhalb der SPD in den Führungskonstellationen der beiden, Baas und Klingbeil, hat sich verändert, sondern eben auch im Blick auf die Stärke und Macht, die man einbringt, wenn man so abgestraft wird in den kommenden Gesprächen. Jetzt schon beispielsweise am kommenden Mittwoch in den Koalitionsausschuss. Alle wissen, dass er hier nicht nur Vertrauen verloren hat, vielleicht auch Vertrauen verspielt hat, sondern Vertrauen ist ja, oder Führung ist abhängig von Zustimmungserfordernissen und auch umgekehrt von unten nach oben gibt's ja auch so ein Zutrauenserfordernis. Das ist nicht aufgegangen.
Ich hatte so ein bisschen in der Parallelität zu dem Wahlgang von Friedrich Merz den Gedanken, ob den Abgeordneten in Summe auch klar gewesen ist, was sie dort hart gesagt anrichten, weil sie haben es ja schon betont, das ist ja das eine, abstrafen oder Lars Klingbeil einen mitgeben wollen, ist ja das eine, aber man schwächt ja denjenigen, der jetzt in der SPD und in der Koalition der stärkste Mann ist, der Finanzminister, der Vizekanzler, der ja auch, um in dieser Koalition zu bestehen, eine starke Position braucht, der ja ehrlicherweise in den Koalitionsgesprächen auch dafür, dass die SPD so ein schwaches Ergebnis hatte, gar nicht so wenig rausgeholt hat.
Ja.
Sondern die SPD ja doch auch einen ordentlichen Fußabdruck in diesem Koalitionsvertrag stehen hat. Danach ist die Hamburg-Wahl gewesen, die haben sie gewonnen. Also ihm ist ja jetzt in den letzten Wochen seit der Bundestagswahl wenig passiert, was ihm anzuheften wäre, außer der Deutung, dass es viele gibt, die mit seinem Machtvakuum fremdeln. Aber trotzdem war ich überrascht über den Schaden, der daraus ja entsteht.
Ja, ist der Stil, der nicht ankommt. Das war nicht ausreichend abgestimmt. Er hat mal in einem Halbsatz erwähnt, dass er das im Präsidium abgestimmt hätte. Das nehmen ihm nicht viele ab. Es ist der Stil, Männer nur zu nach vorne zu bringen. Es ist der Stil, Niedersachsen stark zu machen mit Generalsekretär, mit Fraktionsvorsitzenden. Also es ist eine alte Linie, wie wir sie von Schröder in der Partei kannten, da ging alles nur um Hannover. Hannoveraner waren auch im Kanzleramt das Zentrale, alles andere zählt überhaupt nicht. Und das spüren Mitglieder, dass das einseitig verlagert ist, noch dazu, dass eben die Mitvorsitzende Esken so abgewertet worden war. Nicht von ihm, aber von anderen, er sich vielleicht nicht ausreichend dagegen gewehrt hat. Also es ist mehr als nur eine Momentaufnahme, sondern es ist auch eine Erinnerung, dass Führende haben immer Folgende. Das ist ja das Entscheidende. Und Müntefer hat immer gesagt, Führung heißt auch führen und sammeln. Man muss sich irgendwie umgucken, über den Schulterblick kann ich nur vorauslaufen, folgt mir überhaupt jemand? Und Führende haben Folgende ist absolut entscheidend. Hier fehlen die Folgende ihm im Moment.
Ja, das spürt man. Fatal. Also wenn jetzt der übermächtige oder die zentrale Figur der SPD, gut, jetzt hat er mit Bärbel Baas auch noch eine starke, da kommen wir auch gleich noch drauf, Co-Parteivorsitzende, aber das Signal, was von diesem Parteitag ausgeht, kann doch für jemanden, der an diesem Parteitag als der Sozialdemokrat sitzt und dieses Votum abgibt, nicht der Zweck gewesen sein, die Partei, den Vorsitzenden und die Partei als Koalitionspartner so zu schwächen.
Ja, man kennt das natürlich von anderen Parteitagen auch bei allen Parteien, dass man so ein Ventil braucht, welche abzustrafen. Das hat Schröder in seiner Zeit, hat Gabriel in seiner Zeit ja auch alles irgendwie aushalten müssen. Oder man tobt sich aus an dem Generalsekretär. Das ist nicht wirklich am Ende ungewöhnlich, aber es hat natürlich Folgen auf jeden Fall. Und die sind für eine Koalition, die 12 Stimmen Mehrheit hat, schwerer zu kalkulieren als eine breitere Mehrheit. Aber das, was einen doch mehr umgetrieben hat, ist doch die Frage, was dieser Parteitag jetzt sollte, außer dass man Wunden geleckt hat. Das finde ich eigentlich das Entscheidende bei so einem desaströsen Ergebnis. Hätte ich mir jetzt erwartet, dass wir nicht nur Fake News produzieren. Und Fake News fand ich jetzt den Slogan, es hieß doch, Veränderung fängt bei uns an. Ne? Mhm. Da standen die ja immer vor. Ja, da war aber keine Veränderung. Das fand ich viel Fake News. Auch die Altheroen wurden nochmal gefeiert. Ich fand die Bühne für Scholz viel zu groß, dass man mit Respekt sich da bedankt. Das verstehe ich, aber er ist der Mann, der die SPD nach unten gezogen hat. Er hat durch die Fehler der Union 2021 knapp gewonnen im Wahlkampf. Und er tut so auch in der Rede, als hätte er mit dem schlechten Ergebnis überhaupt nichts zu tun. Also das war ganz schwer zu ertragen. So, wo ist die Veränderung? Wo ist die Benennungsmacht dieses Parteitags? Wo ist der Begriff, über den wir gemeinsam gestritten haben? Wo ist die Perspektive? Außer, dass man ein Gremium einsetzt, das eine Grundsatzdiskussion, Grundsatzpapier, Programmatik neu ausarbeitet, was gut und richtig ist. Also es war nicht nur langweilig, es war ideenlos. Und das bei einer Sozialdemokratie, von der wir wünschen, dass sie die linke politische Mitte groß macht, breit macht, stark wird, um praktisch auch den Widerstand zu leisten gegen alles Radikale. Das war also grausam, unwichtig, bedeutungslos geradezu. Und diese Rede auch von Klingbeil war, das war so ein, ja, das war Floskelalarm in ganz, ganz vielen Punkten. Ich war manchmal wirklich sprachlos, wie man so ein Worthülsen Woodstock da praktisch veranstaltet.
Ich sehe Sie entsetzt, Herr Korte.
Ja, bin ich auch, weil ich schon erwartet hatte, dass ein bisschen mehr geliefert wird, wie man die soziale Demokratie aus Sicht einer linken Mitte auffüllt mit 2, 3 neuen Ideen, die auch von einem zu wählenden Vorsitzenden auszugehen haben. Aber wir müssen uns einig sein, Solidarität ist wichtig, Gerechtigkeit ist wichtig. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben von den Begriffen, was wir jetzt brauchen ist und so weiter, mehr Geschlossenheit, wir sind nicht durchgedrungen, alles wurde überlagert von anderen. Das sind wirklich
Worthülsen. Ich fand in den Bewerbungsreden von Schweizer und von Rehlinger ist ja durchaus klar geworden, dass das ja kein Dauerzustand sein soll, dass die Sozialdemokratie mit ihren 16% maximal als kleiner Partner in so einer Koalition besteht, sondern dass der Anspruch ja ein anderer sein muss. Und es ist aber auch deutlich geworden, der Befund, der immer mal wieder geäußert worden ist, dass man mit den politischen Punkten, die man gesetzt hat, auch da haben wir ja schon in dem Podcast ein paar Mal drüber gesprochen, seine Kernwählerschaft nicht mehr erreicht. Also man steht nicht mehr für diese Arbeiterpartei, weil man die Arbeiter gar nicht mehr erreicht mit den Maßnahmen, für die man steht. Umso interessanter fand ich, dass die Rede von Bärbel Baas, die auch gesagt hat, die Schere zwischen Arm und Reich darf nicht mehr so weit auseinandergehen. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit stehen. Ich will jetzt nicht sagen, das war ein weiter so, aber da war jetzt wenig inhaltliche Veränderung, dass man merkt, okay, es gab jetzt tatsächlich einen Prozess, der in Gang gegangen ist, ausgehend von diesem Punkt, wie erreichen wir denn künftig unseren Stammklientel wieder?
Ja, sie hat ihren Werdegang zum Thema praktisch gemacht. Und der ist in der Tat eine beeindruckende soziale Aufstiegsgeschichte dank Sozialdemokratie. Und das geht 1:1 auf. Sie ist da Duisburger Urgestein. Das ist stimmig in jedem Punkt. Aber es ist keine Weiterbeschreibung. Ne? Es ist kein strategischer Entwurf. Das ist eigentlich eine Beschreibung einer Arbeiterpartei, die es in der Form so nicht mehr gibt. Natürlich wäre es hilfreich, wenn die SPD aus ihrer Sicht für Arbeiter wieder attraktiv wäre, aber sie ist auch keine Friedenspartei, sie ist auch keine moderne Arbeitnehmerpartei. Also was sie ist, ist vollkommen unklar. Also Bärbel Baas hat in einer sehr deutlichen, klaren Sprache, die jeder versteht, das ist ihr Markenzeichen, praktisch ihre Entwicklungsgeschichte zum Thema gemacht, die Kümmererpartei wieder aufleben zu lassen und rauszugehen und versuchen, soziale Brennpunkte nicht nur zu besuchen, sondern dann auch mit Konzepten zu werben, wie es besser werden kann. Und da hapert es eben, ne? Dass man dann Bärbel Baas so weit nach vorne bringt mit der Wahl, ist einfach ein Vorschuss, den man ihr gewährt. In die Ämter, die sie bisher hatten, hat sie sehr gut ausgefüllt. Und jetzt ist die Hoffnung, dass mit ihr etwas Neues beginnt. Man könnte sich auch vorstellen, schon über den Tag hinaus gedacht, ob sie die Kandidatin ist, die Kanzlerkandidatin dann der Union gegen der SPD gegen Merz. Ne?
Das wird dann die Frage, Klingbeil oder was?
Ja, also wenn der Klingbeil, immer mehr zum Apparatschik wird, auch von der Sprache her und nicht das, was ihn ausmacht eigentlich, was er sein könnte, jung, dynamisch, sympathisch und auch musikalisch, haben wir mehrfach drüber gesprochen, eine andere moderne Sprache pflegen würde, dann verkommt er zum Apparatschik, der irgendwie die Partei verwaltet. Und dann wäre natürlich zur Mobilisierung Bärbel Baas vermutlich am Ende interessanter für Wähler auszuwählen.
Wobei da ja auch immer die Frage ist beim Thema Mobilisierung, was sie mit der Politik, wen sie anspricht. Oder Sie haben es eben ja schon betont, die SPD als Arbeitnehmerpartei. Habe ich zumindest so wahrgenommen, das könnten Sie jetzt empirisch einordnen oder nicht. Ich kriege das ja nur durch Gespräche mit, dass viele Sozialdemokraten sich nicht mehr in einer Arbeitnehmerpartei fühlen, weil Thema Bürgergeld und andere Sozialleistungen gar nicht dem Arbeitnehmer zugutekommen, sondern denjenigen, die keine Arbeitnehmer sind und die Arbeitnehmer als Kernklientel sagen, ihr tut sehr viel für die, was bleibt denn jetzt für mich hängen?
Ja, mit welchen 3 guten Ideen sichere ich jetzt wirklich Arbeitsplätze unter modernen KI-Bedingungen? Als sozialdemokratische Kompasspartei. Wo sind die drei Ideen, über die wir jetzt nachdenken? Die haben 7 Stunden hinter den Kulissen gerungen, um überhaupt diese Wehrpflichtkonstellation abzugleichen zwischen Jusos und Boris Pistorius und dann einen Kompromiss zu finden, dass man praktisch eine Infrastruktur schafft als Bereitschaftspotenzial. Und wenn die ausreichende Freiwilligkeit nicht reicht, dann ein Mechanismus vielleicht greifen kann, um Wehrpflicht einzuführen. 7 Stunden, um sich über so eine Frage zu verständigen. Aber nicht eine strategische Diskussion öffentlich, sondern es war hinter den Kulissen. Die hätten ja mal 4 Stunden wirklich intensiv diskutieren können über strategische Wehrhaftigkeit, was das für Deutschland eigentlich bedeutet. Wir diskutieren internationale Themen nur unter den Fragen des Völkerrechts und damit immer auf irgendein Völkerrechtler sich bezogen. Aber die strategische Dimension, Wehrhaft und Wehrhaftigkeit im Inneren wie im Äußeren aufzustellen, ist viel mehr als Frage von Völkerrechtlern. So, und das hätte ich eigentlich erwartet. Es war ein sehr langer Parteitag, dass man da aber ein paar Stunden diskutiert. Und dann diese Wohlfühlzonen, 4 Stunden, gefühlt 4 Stunden über AfD-Antrag zu diskutieren. Ja, da war die Partei bei sich selbst toll, da haben sie Plakate hochgehalten. Das war erwartbar. Das ist toll, dass die Partei sich dazu so durchringt. Das ist schlüssig. Aber das ist jetzt nicht wirklich nicht wegweisend. Und insofern war das enttäuschend. Eine nicht genutzte Chance, bei so viel tausenden Menschen mal 3-4 Ideen zu bringen, die über den Tag hinein tragen, mit denen man auch so eine Koalition vor sich hertreiben kann. Es war nur Retro in vielen Punkten, auch auf der Bühne Retro und dann das Ändern. Klar, das ist eine Machtfrage. Ändere dich heißt, das Alte in Frage zu stellen. Das kann wehtun, das ist die elementare Machtfrage und das hat man eigentlich nicht gemacht, das Alte in Frage gestellt, sondern hat sich nochmal gefeiert, die alten Minister, mit dem, was sie nicht erreicht haben.
Ist das dann eine Herausforderung, dass die SPD ja historisch abgestraft worden ist und im Prinzip diesen Reformprozess gehen müsste, aber trotzdem ja noch Teil einer Regierung ist, also jetzt analog zur FDP, abgestraft und die können sich jetzt außerhalb des Parlaments mal Gedanken machen, wie sie sich komplett neu ausstellen, haben aber keinerlei Zwänge, irgendeiner Verantwortung gerecht zu werden. Und die SPD muss ja diesen Spagat schaffen, auf der einen Seite zwischen einem Regierungsmitglied oder einer Regierungskoalition und zum anderen eigene pragmatischen und programmatischen Neuaufstellung.
Ja, weil man es von ihr erwartet. Die Union ist eine Staatspartei, die irgendwie intern leise leidet, aber pragmatisch irgendwie heute das macht, morgen das macht, auch vorherige Ideen völlig über den Haufen wirft und einfach sagt, ist halt so, muss so sein. Aber so eine so traditionelle Programmpartei, die im Kern um bestimmte Ideen sich konzipiert und auch sich selbst mobilisiert, von der erwartet man natürlich auch diese Benennungsmacht über neue Begrifflichkeiten, neue Konzepte. Und wenn Arbeit so ein zentrales Schlüsselvariable ist, die unser Leben so bestimmt und sie so unter Druck ist in vielerlei Hinsicht, dann erwarte ich schon, dass hier auch konzeptionell vorgearbeitet wird und wir mal neue Ideen von der Sozialdemokratie dazu hören, wie letztlich auch moderne Sozialpolitik aussieht. Nur Sozialpolitik sichert die Qualität unserer Freiheit. Also die Sozialpolitik ist die Bedingung für unsere Freiheit in unserem System, was immer ungleich sein wird. Insofern brauchen wir den Ausgleich. Das macht einen Zusammenhalt einer Gesellschaft auch den Grad von Freiheit. So, und wer das definieren müsste, wäre die Sozialdemokratie. Sie hat das immer vor. Aber unter modernen Gesichtspunkten höre ich da jetzt wenig. Und deswegen fand ich es einfach über so viele Tage enttäuschend. Ich habe jetzt keinen einzigen neuen Begriff, keine einzige neue Idee mitgenommen. Natürlich gab es einzelne gute Redner, bei denen man hingehört hat, vor allem durch die Einzelbeispiele, die gebracht worden sind. Aber auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz hatte ja auch in seiner Zuspitzung ein paar gute Ideen, wie man Parteitage vielleicht auch anders strukturiert. Sie gewinnen nicht durch diesen Initiativantrag, der am Anfang durch den Leitantrag, der gestellt wird. Da war auch Floskelalarm pur. Da war überhaupt nichts an Originalität drin. Und dann wartet man, dass irgendwie aus einzelnen Ländern und Gruppierungen Dinge kommen, die man dann abarbeitet. Das ist vielleicht der falsche Zugang. Also die Frage, die Schweizer ja aufgeworfen hat, die auch interessant ist, wie sieht sozialdemokratische Klimapolitik aus? Dazu Antworten zu haben. Wie sieht sozialdemokratische Arbeitsplatzsicherung aus? Wie sieht sozialdemokratisches Gesundheitskonzept aus? Wie sieht sozialdemokratisches Grundschulkonzept aus? Was auch immer. Also das finde ich Wer solche Fragen stellt und darüber dann diskutieren, hat sofort eine andere Farbe auf so einem Parteitag. Und
was heißt denn jetzt für die Zukunft? Wir haben schon über die besondere Konstellation gesprochen, dass Klingbeil ja ohnehin in der Bredouille steckt, weil er auf der einen Seite Vizekanzler ist und einen Ministerposten hat und ja Parteichef. Jetzt haben wir zwei von denen mit Bärbel Baas auch im Kabinett und Co-Parteichefin. Auf der anderen Seite kann sie ja jetzt, wenn man rein nach dem Mitgliedervotum der SPD geht, ist sie jetzt die starke Frau in der SPD und kann ja rein nach den Kräfteverhältnissen auch Punkte viel offensiver setzen, als sie das eventuell vorher getan hat, dem starken Mann der SPD im Kabinett gegenüber. Wie müssen die denn, also was geht da in Zukunft von diesem Ergebnis von aus?
Die Statik verändert sich, hat sich verändert mit der Wahl innerhalb der Führung der SPD, aber damit auch gleichermaßen in der Koalition, weil es ja antizipiert wird beim Treffen, beim nächsten Mal aufeinandertreffen, weiß man, dass da erstmal ein geschwächter Parteivorsitzender sitzt, der viel abbekommen hat. Das wird den Blick auf die Wahrnehmung von Bärbel Baas nochmal steigern. Und ich glaube nicht, dass sie in den letzten Jahren noch irgendjemand unterschätzt hat, aber trotzdem ist sie einfach wichtiger geworden in der Arithmetik von Gesprächen innerhalb der Koalition. Und das mit ihrem zentralen Amt, das sie hat, was über viele Ressortmittel verfügt und letztlich ein Schlüsselthema sein könnte. Das ist auch der Vorwurf an den Vorgänger, dass er daraus eigentlich aus sozialdemokratischer Grundmelodie nichts gemacht hat. Also Arbeit und Soziales.
Ist ja das Wichtigste.
Das ist eigentlich eine großartige Gelegenheit, wenn man so ein Amt innehat und dann so stark aus einem Parteitag herauskommt, dann etwas zu gestalten, was auch sozialdemokratisch sein kann, wenngleich wir wissen, Parteitagsbeschlüsse haben mit Regierungspolitik erstmal gar nichts zu tun. Die CDU hat sich ja sehr still auch verhalten am Wochenende, hat da einfach nur zugeguckt und man wird dann verhandeln, Dinge, die eine Rolle spielen, aber 1:1 Übersetzung gibt es natürlich nicht.
Wir haben ja auch in den letzten Wochen schon mal darüber gesprochen, dass Bärbel Baas in ihrem Ressort ja zum Beispiel so ein zentrales Thema wie die Rente schon versucht hat anzupacken oder da schon mal eine Initiative gesetzt hat. Und wenn ich mir allein das öffentliche Echo auf dieses Thema anschaue, ob das jetzt undifferenziert war, das war ja jetzt noch keine Lösung, sondern einfach ein Diskussionspunkt, hat man ja aber schon gemerkt, wie viel Sozialdemokratie in ihrem Ressort steckt und wie viel Potenzial, auch Wählerpotenzial bei diesen Themen sich verbirgt. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sie sich positioniert, weil ich glaube, Lars Klingbeil, auch wenn das sehr weit vorausgeblickt ist, aber Sie haben es ja auch schon angedeutet, hat sich jetzt in der weiteren Leiter schon als der kommende Kanzlerkandidat der SPD gesehen. Es fließt noch etwas Wasser den Rhein runter, wie wir hier sagen würden, aber ist natürlich auch interessant, wie die beiden sich dann miteinander oder wie sich die Arithmetik dort weiterentwickelt.
Ja, vielleicht wird der Jüngere viel schneller alt, als man denkt, und die Ältere vielleicht jünger. Ich zitiere ihren Kollegen Nico Fried, der schrieb, dass Klingbeil einer Gefahr einer rhetorischen Frühvergreisung unterliegt. Würde ich niemals so eine Beschimpfung übernehmen, aber da ist was dran und das wirkt so apparatschikhaft und das kommt innerhalb der SPD, in so einem Parteitag kann man da bestehen mit, aber darüber hinaus kommt es überhaupt nicht an und da wird man belanglos, man wird bedeutungslos, ne, weil man keine Benennungsmacht in irgendeiner Weise schafft und das bleibt eben dann beim Wort Hülsen, Woodstock.
Etwas abwechslungsreicher oder mehr in die Zukunft gerichtet, wie Sie es auch schon beschrieben haben, fand ich zwei Wortbeiträge von, als es um den stellvertretenden Parteivorsitz ging. Das eine war Anke Rehlinger und das andere war Alexander Schweizer.
Ja.
Anke Rehlinger regiert gerade mit absoluter Mehrheit im Saarland, war ja auch immer eine heiße Kandidatin auf diesen Co-Parteivorsitz. An ihr haben, glaube ich, da auch relativ viele gegraben oder gesagt, sie würden ihr das zutrauen. Alexander Schweizer fand ich, hat einen interessanten Auftritt, so wie man ihn auch in Rheinland-Pfalz kennenlernt, mit einer gewissen Lockerheit, ein bisschen Demut oder Bodenständigkeit. Ich muss dann immer an sein LinkedIn-Profil denken, wo oben steht, ich lebe und arbeite in und für Rheinland-Pfalz. Könnte man jetzt auch reinschreiben, ich bin Ministerpräsident oder irgendwas. Also er kokettiert natürlich auch mit so einer gewissen Demut, hat aber schon sehr deutlich diese Punkte benannt, wie Sie es eben auch beschrieben haben, wo die SPD sich hinentwickeln müsste. Wie werten Sie denn die beiden auch Wahlergebnisse von diesen beiden Kandidaten zum stellvertretenden Parteivorsitz, weil die ja auch, waren ja insgesamt 5 Posten, auch sichtlich besser waren.
Petra, ja, grandiose Ergebnisse, auch für Rheinland-Pfalz insgesamt, wenn ich jetzt mal an NRW denke, da so zentral, was die Delegiertenschlüssel anbelangt, da haben die wenige Prozente mit eingebracht. Da war Rheinland-Pfalz als kleineres Delegiertenland großartig in Prozentwerten. Das hilft natürlich für die kommende Landtagswahl, wenn man sieht, dass das in der Bundespartei eine so besondere Rolle spielt. Nicht nur als Ministerpräsident, sondern auch als Redner. Ich habe das ja oft verfolgt, bei den Parteitagen kommt er da immer gut an. Rehlinger auch. Die haben einfach eine andere Sprache auch, die klarer ist, die direkter ist, die sympathischer wirkt und nicht so verstellt, nicht so absichernd daherkommt. Und das
Rheinland-Pfalz hat ja auch als Land, muss ja auch mit Schweizer zusammenhängen, bei der Koalitionsbildung und bei der Verteilung der wichtigen Posten überproportional gut abgeschnitten. Also man hat auch schon gemerkt, wie groß der Einfluss auch in diesen Gesprächen von Schweizer und Co. innerhalb der Bundes-SPD ist.
Ja, weil die CDU ist in viel stärker plötzlich weg aus NRW mehr in Schleswig-Holstein gelandet und die SPD ist nicht nur Niedersachsen hörig geradezu, klar mit entscheidenden Führungspersonen nach wie vor, aber wenn man ans Kabinett denkt, ist eben Rheinland-Pfalz dort auch zum neuen SPD-Land, zum neuen Niedersachsen praktisch geworden. Und das hat sich jetzt auf dem Parteitag auch gezeigt. Das ist für kommende Landtagswahlen nicht zu unterschätzen. Das ist ein wichtiges Pfund, das man mit einbringt. Das ist eine wechselseitige Erwartungshaltung, dass man im Bund sich stärker einbringen kann und einbringen sollte. Aber Schweizer hat ja nie gefremdelt mit Berlin. Der war ja manchmal mehr in Berlin als in Mainz. Schon in den verschiedenen Rollen, die er hatte. Er war immer bekannt und populär in der Berliner Republik innerhalb der SPD. Das hatte ja so wenige Vorgänger aus Rheinland-Pfalz in dieser Intensität genutzt. Ich vergleiche das auch mit NRW, da war das auch nicht der Fall.
Trauen Sie ihm auf Bundesebene irgendwann noch einen Karriereschritt zu? Ich meine, man muss ja immer mal langsam machen, der muss erst nächstes Jahr die Landtagswahl. Er hat ja gesagt, wir wollen die gewinnen. Ist jetzt auch wenig überraschend, aber er muss ja erstmal in den Fußstapfen von Malu Dreyer jetzt per Wahl auch bestätigen, dass er dieses Format eines Ministerpräsidenten auch bei den Wählern erfüllt und dort dann auch, sage ich mal, die gewissen Voraussetzungen erfüllt, beziehungsweise dann auch das Format hat. Aber glauben Sie, auf lange Sicht gesehen, hat er auch Ambitionen nach Berlin oder ist Ministerpräsident in dem Land, aus dem er kommt, erstmal schon?
Also das Gewinnen ist die entscheidende Variable natürlich, um weiterzukommen. Und das ist in der Regel die zweite Wahl, die entscheidend ist. Die erste kommt man ins Amt und dann, wenn man wiedergewählt wird, also mehr Höhepunkte politisch kann man praktisch nicht erreichen. Eigentlich sollte man dann eben nach 8 Jahren oder 10 Jahren auch eigentlich aufhören, weil das die Wiederwahlen können eigentlich nicht besser werden. Das ist so ein bisschen der politische Höhepunkt. Aber so wie er bisher agiert, in den verschiedenen Gremien, auch in Berlin immer agiert hat, ist das bestimmt ein Vorhaben, was ihn auch reizen kann, auf bundespolitischer Ebene noch eine andere Rolle zu spielen. Und die Länder waren immer wichtig, wenn es darum geht, Potenzial zu entwickeln, nicht nur für Ressorts, sondern letztlich auch für Kanzlerschaften. Man braucht ja immer einen jungen, frischen, anderen Auftritt auch. Mhm. Und bisher waren wir immer davon ausgegangen, sowas wie Wüst, Klingbeil, 2 junge Akteure, wäre interessant für Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Wahl. Aber so wie Merz loslegt in einer seiner professionellen Souveränität, auch wie er irgendwie das körperlich durchsteht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der auf jeden Fall wieder antritt, dass die Konstellation eine andere sein wird. Und da ist es natürlich offen, auf wen die SPD dann zukommt. Entscheidend ist nachher die Frage für Mehrheitsbildung, wenn die bei 16% bleiben, ist das auch irrelevant. Da müssen wir uns nach anderen Kanzlerkandidaten von anderen Parteien umgucken, die vielleicht relevanter sein.
Ja, wieder die Frage stellen, die wir schon besprochen haben. Bei 16% nennt man das dann Kanzlerkandidat oder Spitzenkandidat, weil die Aussicht mit 16% Kanzler zu werden, ist jetzt relativ überschaubar.
Ja, aber entscheidend ist eben, Personen, zu denen man ein Vertrauen entwickelt und eine Problemlösungskompetenz, mit dem man eben eine bessere Zukunft verbindet. Und wo ist das bessere Sozialdemokratische im Moment? Und das, finde ich, hat seit Freitag keiner wirklich intensiv geliefert. Das war sehr viel Rückblick, sehr viel Selbstkritik, sehr viel Suchbewegung, auch Sinnsuche. Das muss eine Partei auch machen. Ich erwarte nicht, dass das neue Programm in einem halben Jahr fertig ist, das nicht. Aber so ein 3-4 gute Ideen hätte ich schon erwartet.
Also ich sehe, Herr Korte, nicht nur die Hitze setzt Ihnen zu, sondern auch der Parteitag der SPD macht Ihnen zu schaffen.
Ja, ja, also meine Erwartungshaltung.
Sogar mehr als die Hitze. Ich weiß ja nicht, wie resistent Sie sind.
Hitze habe ich auch kein Problem mit. Ich liebe den Sommer und die Hitze habe ich kein. Sonst wäre ja auch, wenn man in Rheinhessen wohnt, wäre man ja auch vollkommen falsch vom Wohnort untergebracht. Da muss man ja woanders hin. Hier ist ja immer schwül und heiß.
Zumal der Wissenschaftler ja eh lange drin sitzt an seinem Schreibtisch. Obwohl, ja, sie mal erklärt, auch draußen. Jetzt nicht nur wegen der Eisdiele, sondern die guten Ideen kommen.
Ja, man könnte auch natürlich unter den modernen digitalen Bedingungen viel mehr draußen arbeiten. Wenn die digitalen Verbindungen auch draußen gut wären, sind natürlich nur begrenzt. Aber ich meine, das VRM-Prachtbau, der ist ja so gut ausgestattet. Sie haben wahrscheinlich Klimaanlagen.
Nee.
Und das ist alles grandios.
Muss mir viele Gedanken machen. Kühlen Kopf bewahren, Herr Korte.
Okay.
Auch aus.
Ja, okay. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, das stimmt.
Apropos VRM, wir sehen uns diese Woche, oder? Am Freitag.
Ja.
Am Abend der Wirtschaft.
Genau, genau. Also ich bin am Überlegen von der Planung, weil Sie immer so neugierig sind. Ist klar, Sie sind ja Journalist, Sie müssen beruflich neugierig sein. Donnerstag ist die Einweihung des Wissenschaftscampus NRW. Da bin ich dabei, auch mit der Wissenschaftsministerin in Oberhausen. Und dann, ich bin auch Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbandes. Freitag ist die Präsidiumssitzung, genau, in Bonn. Über, ich glaube, 36.000 Mitglieder, die größte Wissenschaftsvereinigung in Deutschland, in Europa. Und da bin ich auch Lobbyist für Professorinnen, für Professoren, gerne unterwegs, um den Freiheitsspielraum des Grundgesetzes, der die Wissenschaft garantiert, auch zu verteidigen, auch gegen die Journalisten zu verteidigen.
Nein.
Und dann ist das Fest, genau, das Fest der Feste. Es wird eine heiße Woche, glaube ich. Ne? Also insofern viel Kühlung vorsehen. Ne?
Ja, wir haben auch tatsächlich schon überlegt, wir haben am Mittwoch ja einen historischen Stadtrundgang bei der AZ zu 175 Jahre, ob wir den um eine Woche verschieben, weil es vielleicht ein bisschen warm sein könnte, um mit den Leuten durch die Stadt zu laufen. Aber Sommerabend verschieben geht nicht. Ich werde natürlich als Moderator direkt für die von der Sakko-Pflicht versuchen zu entbinden und dann haben wir ja unseren kleinen Pool hier, Herr Korte, da können Sie natürlich auch im Laufe des Abends kühlen.
Je nach Betrag. Klar, auf diese Fotos warten Sie natürlich, ist klar. Ne? Man hat immer so eine Hidden Agenda und die nutzen Sie dann für die Fotos, da bin ich ziemlich. Aber ich erwarte umgekehrt natürlich als von dem Moderator keinen Floskelalarm, sondern sehr schöne Begrifflichkeiten, die durch den Abend nicht nur führen, sondern auch animiert führen, ne? Dass man.
Schweizer ist ja auf der Bühne, mit dem rede ich natürlich Tacheles, weil es geht ja um Medienpolitik.
Das stimmt. Aber da, ja, so ein paar Highlights wäre nicht schlecht, dass ich mir da das eine oder andere auch merken kann, dass wir wach durch den, also diese Sprachwachheit,
ja,
dass sie an dem Abend auf die Bühne bringen, das wäre gut.
Ob ich das nach einer langen Woche Freitagabends noch hinbekomme. Vielleicht muss ich mir
eine. Also das ist Erwartungshaltung. Man muss die Erwartungen immer hochschrauben für so ein Fest. Geht ja nicht nur ums Trinken, ne? Geht schon darum, Bühnenpräsenz zu zeigen.
Ja, absolut. Auch nachher auf der Tanzfläche, Herr Korte. Und das werde ich dann natürlich auch testen, wie viel Bühnenpräsenz Sie auf der Tanzfläche haben.
Ja, wenn die Musik gut ist, tanze ich gerne.
Ja, machen Sie sich mal keine Gedanken drum. Und dann würde ich sagen, besprechen wir am nächsten Montag, wie dieser Abend verlaufen ist. Natürlich zwei, drei anderen politischen Themen werden wir dann nochmal gucken, wer wie lange auf der Tanzfläche oder im Pool gelandet ist.
Gut.
Bedanke mich für das sehr interessante, intensive, fast schon emotionale Gespräch, Herr Korte, unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch eine möglichst kühle und schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
Ja, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.